Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Hans Lohmann.
Mein Gast ist der Regisseur Marc Rothemund. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie bei Leute zu Gast sind.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Am Donnerstag kommt Ihr neuer Film ins Kino, der heißt Dieses bescheuerte Herz. Ist im Grunde genommen auf den ersten Blick auch ein bescheuerter Titel, aber eigentlich wieder ein guter Titel, weil es gibt ein Buch, das den gleichen Titel hatte. Also da gab es nicht viel Auswahl.
Da gab es nicht viel Auswahl und ich bin ähnlich überrascht gewesen wie Sie, als Oliver Berben mir das Buch zu lesen gegeben hat. Ich bin mit einer Erwartung von einer ganz großen Liebesgeschichte irgendwie da reingegangen und wurde dann eines Besseren belehrt, im positiven Sinne. Ich habe viel gelernt in der Geschichte, gerade eben über den Protagonisten, den Daniel Mayer, der ein Herzfehler seit Geburt hat und mit bewundernswerter Lebensfreude mit diesem angeborenen Fehler sein Leben bestreitet.
Wenn man die Geschichte mal kurz erzählt, da gibt es einen jungen Mann, der Anfang 30 ist, der im Grunde genommen nur vom Partymachen lebt und vom Geld seines reichen Vaters. Und irgendwann stellt der Vater die Zahlungen ein und verspricht das Wiederaufnehmen der Zahlung mit der Auflage, dass er, also dieser Anfang 30-Jährige, gespielt von Elias Mbarek, bekannt aus Fuck You Goethe, dass er sich also kümmert um diesen schwer herzkranken Jungen. Mein lieber Schwan, dass dieser Film jetzt ganz kurz vor Weihnachten ins Kino kommt, also da glaube ich auch nicht an Zufall, ist ja fast eine Weihnachtsgeschichte, ne?
Es ist fast eine Weihnachtsgeschichte, wir haben sogar einen Weihnachtsbaum auch im Bild. Die wahre Geschichte spielt ja auch in dieser Zeit und was mich besonders fasziniert hat, war natürlich diese Freundschaft, der aus reichem Hause vom Vater alleinerziehende Sohn, der seinen Sinn des Lebens noch nicht gefunden hat und die Zeit verstreichen lässt, bis der Vater dann die Idee hat, ihn mit einem Patienten kurz zu schließen, der von einer alleinerziehenden Mutter zu Hause betreut wird, der nicht viel vom Leben mitbekommen hat. Für mich waren es die drei emotionalen Reisen, also die von dem Daniel, bei uns heißt er David in der Geschichte, der in dem Körper eines 15-Jährigen ist, zurückgeblieben ist von der Lebenserfahrung her, weil er eben zu Hause ist, im Hospiz ist, da hat er keine Freunde, die meisten sind leider geistig oder körperlich sehr behindert, er hat die Behinderungen im Körper, in den Organen, man sieht es ihm nicht an und der macht seine emotionale Reise durch mithilfe von seinem neuen großen Bruder, gespielt von Elias Mbarek. Und welche Geschichte man nicht vergessen darf, die mich selber auch sehr, sehr berührt, ist die der alleinerziehenden Mutter von dem behinderten Jungen. Mhm. Denn die hat natürlich eine panische Angst, dass der sich einen Infekt holt oder irgendwo stolpert oder irgendwie zu Tode kommt und muss lernen, in der Geschichte loslassen zu können. Dass es vielleicht auch manchmal besser ist, notfalls, es klingt fürchterlich, etwas früh zu sterben, aber das Leben ausgekostet zu haben, was mitgenommen zu haben. Und diese dritte emotionale Geschichte wird sein von der Mutter, die ihren Frieden findet und ihr Vertrauen in den Jungen, dass er sein Leben auch alleine bestreiten wird.
Am Schluss wird alles gut.
Am Schluss wird alles gut. Und alle Leute, die den Film gesehen haben, haben mir auch bescheinigt, mit welchem Gänsehaut, guten Gefühl sie dann aus dem Kino gekommen sind.
Ich habe ein paar Tränchen verdrückt. Mit einem Kloß im Hals. Gebe ich ganz offen zu. Das passiert selten. Da ist es passiert.
Das kann ich Ihnen auch sagen. Ist mir auch so gegangen bei der Lektüre der Biografie und als ich auch die ganzen Recherchen gesehen habe. Denn in der Entstehung dieser Biografie hat der Lars Ament sehr viel mit seinem Handyvideo auch gemacht.
Lars Ament ist derjenige, der das Originalbuch sozusagen geschrieben hat, der auch diese Geschichte also selbst erlebt hat.
Der hat sie selbst erlebt und ist das Vorbild sozusagen für die Rolle von Elias Mbarek. Und ja, der Lars Ament hat eben diese Biografie mit dem Daniel Mayer zusammen geschrieben, gespielt bei uns David und Lenny, unser Elias Mbarek. Und das Testpublikum und alle, die ihn bisher gesehen haben, denen geht's, glaube ich, so wie ihnen. Also man kann lachen und weinen und geht aber mit dem Lachen nach Hause.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Marc Rothemund, Regisseur des am Donnerstag in die Kinos kommenden Films Dieses bescheuerte Herz mit Elias Mbarek als Hauptdarsteller, bekannt aus Fuck You Goethe, und mit einem jungen Mann, der diesen herzkranken David spielt. Der heißt Philipp Noah Schwarz. Fangen wir mal mit Elias Mbarek an. Ich meine, der ist so angesagt im Moment wie kein zweiter. Hat man da als Regisseur sowas wie Berührungsängste, wenn man dann anfängt, mit so einem Menschen so einen Film, einen ganz anderen Film als Fuck You Goethe zu drehen?
Also mit Elias hatte ich jetzt keine Berührungsängste, weil ich kenne ihn seit vielen Jahren und wir suchen auch schon seit vielen Jahren nach einem gemeinsamen Projekt. Umso mehr freut es mich, dass es jetzt gerade mit dem bescheuerten Herzen geklappt hat, dass wir dann zusammen machen können. Wovor ich dann doch Respekt hatte, war, dass er jetzt in den letzten Jahren einen solchen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad erreicht hat.
Hat ihn das verändert?
Das hat ihn nicht verändert, aber es hat die Umwelt verändert, weil wir haben zum Beispiel im Olympia-Einkaufszentrum in München gedreht und er hat jeder erkennt ihn, jeder will ein Selfie. So viele Fans so glücklich jauchzend dahin hoppelnd sehen, als sie dann das Selfie mit ihm auf ihrem Handy hatten. Das war das, wo ich meinen Respekt hatte. Wenn man mit Elias Mbarek an öffentlichen Orten dreht, das zu handeln, die logistische Aufgabe. Aber Elias, weiß ich, ist so ein toller Schauspieler. Ja. Da habe ich mich nur drauf gefreut.
Also es gibt durchaus Parallelen zwischen dem Herrn Müller aus Wacker Goethe und dem Lenny aus dem Film Dieses bescheuerte Herz. Also so wie jetzt Elias Mbarek auftritt, meine ich, so in seiner Art. Also ich habe so am Anfang gedacht, naja, viel verstellen muss er sich nicht. Ne?
Ja, das mag sich so vermitteln, zumindest im ersten Akt. Und das fand ich auch die spannende Herausforderung, weil da sind die Charaktere noch etwas, ähneln sich noch etwas. Aber im Verlaufe der Geschichte, ab dem Moment, wo dann der Elias Mbarek, der den Lenny spielt, auf diesen David trifft und zum ersten Mal in ein Hospiz muss und dann auch nach Hause geht, die Mutter kennenlernt und auf Anraten seines Vaters dann den Jungen auch eine Wunschliste machen lässt. Was will denn ein Jugendlicher mit 15, 16 Jahren alles gemacht haben, was der herzkranke David nicht machen kann?
Nach Berlin fahren, ein Mädchen küssen, rauchen,
genau,
lange schlafen.
Das, ja, abends mal ausgehen, Pommes essen, ein Mädchen nackt sehen und sich verlieben und einem Mädchen eine rote Rose schenken und auch einen Song aufnehmen wie ein Rockstar, ein Peter Maffay-Song. Und ab dem Moment, wo dann sozusagen unser Elias, der Lenny, auf ihn trifft und mit ihm diese Liste abarbeitet beziehungsweise ihm die Wünsche erfüllt, da glaube ich, wird man schon überrascht sein, mit welcher schauspielerischen Leistung Elias Mbarek eine ganz andere Seite von sich zeigt. Er hat auch keinen Bart, er wird erwachsen, er wird zurückhaltend, er wird emotional berührt. Und ich glaube, dass das schon eine sensationelle neue schauspielerische Seite ist, die Elias da dem Publikum zeigen wird.
Und dieser junge Mann, der diesen 15-jährigen Schwerherzkranken spielt, Philipp Noah Schwarz, wie alt ist denn der in echt? Ich habe nichts gefunden über den.
Der ist genau 15 echt? Gewesen, wie okay. In der richtigen Rolle auch, ja. Also wie das wahre Vorbild, genau 15 Jahre. Und wir haben, glaube ich, mindestens 400 sehr gute junge Schauspieler gecastet und er war bei mir am Anfang nie ganz vorne, aber er hatte bei mir immer so Markierung, großes Kämpferherz. Mhm. Ja, und durch dieses große Kämpferherz, auch wenn er nie ganz vorne war, aber er war immer eine Runde weiter und ist mit den Castings auch gewachsen und hat viel gelernt. Also er war davor Stand-in-Lichtdubel bei einer Boxserie Club der Roten Bänder, ja, wo er dann immer weggehen musste, als die Hauptdarsteller kamen. Aber da hat er anscheinend schon was gelernt. Aber er hatte keine wirkliche eigene praktische Schauspielerfahrung. Und ich bin sehr stolz, dass der Philipp Noah Schwarz dieses Ding so gerockt hat und so viele tolle Seiten gezeigt hat, die mich im positivsten Sinn jeden Tag nur überrascht haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ihr Vater Sigi ist auch Regisseur und Sie haben, glaube ich, direkt nach dem Abitur quasi als Assistent bei ihm angefangen. Also ich lese in Ihrer Biografie, außer Abitur keinerlei Ausbildung. Also ohne Ihren Vater wäre der Filmeinstieg da so in der Form möglich gewesen für Sie?
Nein, garantiert nicht. Und also als ich Kind war und in Mosach in München aufgewachsen bin, habe ich meine Schulferien meistens am Drehort meines Vaters verbracht. Und mein Vater hat damals, da war ich so 9, 10, 11, da hatte er gedreht, Jack Holborn, Tim Thaler, Silas, also ganz tolle Weihnachtsserien, Sechsteiler auch in Frankreich und Lanzarote. Da hat er mich eingeflogen, damit man sich mal sieht, weil er hat hart gearbeitet und so habe ich eben meine Ferien da verbracht und sehr viel gelernt auch übers Filmemachen. Und als ich dann das Abitur mehr schlecht als recht hinter mich gebracht habe, dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Und dann dachte ich mir, okay, ich versuch's mal in dem Business. Und habe erstmal angefangen als Fahrer und Beleuchter und Scriptgirl und habe mich dann innerhalb von 2-3 Jahren hochgearbeitet über den Set-Aufnahmeleiter zum Regieassistenten. Habe dann ein Jahr bei meinem Vater assistiert, um dann bei ungefähr 30, 40 verschiedenen anderen Regisseuren zu assistieren und das über 8 Jahre hinweg.
Nehmen wir mal ein paar Namen.
Bernd Eichinger, Dominik Graf, Vivien Nefe, Claude Mougin.
Keine Laufkundschaft.
Ne? Gérard Corbiot bei Farinelli und habe mich also in diesen ganzen Jahren von der Serie, als Assistent, von der Serie zum Fernsehfilm, zum Kinofilm hochgearbeitet, um dann den gleichen Weg 8 Jahre später nochmal über mehrere Jahre zu gestalten als Regisseur.
Der Besuch von Filmhochschulen wird allgemein überschätzt, kann man sagen, ne?
Das weiß ich nicht. Also ich habe mir schon die Aufnahmeprüfung kommen lassen, aber die war so reichhaltig und dachte mir, ich habe ja jetzt hier einen Vater und mein Großvater war auch Filmproduzent. Mhm. Zumindest den Einstieg als Fahrer, den erleichtert man mir. Und dann wollte ich mal schauen, wie weit ich komme. Also ich hatte auch nie das Ziel jetzt, dass ich Regisseur werde, weil ich weiß, wenn du als Fahrer unbedingt Regisseur werden willst, dann ist das Ziel so weit weg, dass sich jeder Tag in die Länge zieht. Also meine Philosophie war einfach, jeden einzelnen Arbeitstag so gut wie möglich zu gestalten.
Nochmal zu Ihrem Vater.
Ja.
Dass der neben Tim Thaler und ähnlichen sehr schönen Serien auch vorher so diese Lederhosenfilme gemacht hat. War das für Sie irgendwie auch ein abschreckendes Vorbild möglicherweise? Oder würden Sie jetzt heute sagen, naja, Film ist Film und es ist eine Kunst, einen Film gut zu machen, egal aus welchem Genre?
Also es waren Lederhosenfilme, aber es waren wirklich soft. Also die liefen halt oben ohne rum und das...
Ich habe jetzt auch bewusst den Begriff Softporn
und nicht in das Hauptaugenmerk war aber Klamotte und Komödie. Also da haben Herbert Fuchs mitgespielt, Gunther Philipp, also da haben richtig tolle Schauspieler auch mitgespielt. Und das war für ihn, war das sowas wie seine Filmhochschule. Ja, er ist genauso aufgewachsen wie ich. Sein Vater war Produzent, jetzt nicht Regisseur. Er ist in diesen Job reingewachsen, hat auch Aufnahmeleitung gemacht, hat bei berühmten Regisseuren auch assistiert. Und sein Übergang war dann sozusagen als sehr guter, ausgebildeter Regisseur, hatte dann die ersten Angebote, waren dann von Lisa-Filmen, diese Lederhosenfilme. Filme wie 3 Schwedinnen in Oberbayern hatten auch noch 1 Million Zuschauer.
Haben Sie eigentlich Kinder?
Ich habe einen Sohn,
Sam. Weiß man schon, was der macht?
Ne? Ich habe jetzt im Spiegel gelesen, weil ich informiere mich jetzt natürlich, weil ich jetzt erstmals Vater geworden bin, dass es viele Eltern gibt, die in der langen Zeit der Schwangerschaft schon sich überlegen, was aus dem Kind am besten...
Ach so, der ist noch so ganz klein.
Ganz oder? Klein, was aus dem Kind am besten wird. Ich gehe da eher so ran, dass ich ganz neugierig bin, was jetzt aus diesem kleinen Wurz wird, was er denn machen will. Und dabei unterstütze ich ihn und werde ihm mit Sicherheit das Filmgeschäft nicht in erster Linie einreden wollen, weil es ist wirklich ein hartes Geschäft, weil du bist nach jedem Film arbeitslos und musst wieder von vorne anfangen. Jeder Film ist von null ab. Und es ist keine Festanstellung, man braucht starke Nerven, es gibt arbeitslose Zeiten, man ist oft immer nur so gut wie der letzte Film und kein Regisseur auf der Welt macht nur gute Filme, da muss man dann auch wieder hochkommen. Also das ist kein leichter Job.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Dieses bescheuerte Herz heißt der Film, der Donnerstag in die Kinos kommt. Ein schwer herzkranker Jugendlicher von 15 Jahren kommt in Kontakt zu einem bis dato Lebemann, Anfang 30, der nur Partys machen konnte, Drogen, Alkohol, Frauen und so weiter und so fort. Und das Ganze, wir haben schon drüber geredet, beruht auf dem gleichnamigen Roman von Lars Ahmed und Daniel heißt, spricht er sich, glaube ich, aus Meyer, die das so erlebt haben, beziehungsweise noch erleben. Man muss ja sagen, dieser Daniel, der ähnlich wie der David im Film ja quasi täglich damit rechnen muss, dass er stirbt, lebt immer noch. Also der hat seine Lebenserwartung schon weit übertroffen.
Der hat sie sehr weit übertroffen und noch vor der Pubertät hatte man ihm eine Stabilisierung, eine lange Stange in die Wirbelsäule hinten an die Wirbelsäule rangesetzt. Die ist dann auch gebrochen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass er so alt wird. Aber ich glaube, die Einstellung zum Leben, die der Junge hat, und auch das Glück, dass er den Lars getroffen hat und die Gunst der Geburt, dass er so eine tolle Mutter hat, das sind schon Komponenten, die ihn weit länger haben leben lassen, als eben alle erwartet haben. Und wenn man ihn jetzt heute so sieht, er macht auch ein Praktikum in der Behindertenwerkstatt.
Mhm. Der müsste jetzt so um die 20 sein.
Er ist jetzt 20, er besucht auch immer noch das Hospiz, weil er da natürlich aufgewachsen ist. Er kennt das Ganze ja nicht anders. Die ersten 5 Jahre seines Lebens hing er an Schläuchen im Krankenhaus. Also für ihn war schon überhaupt, dass er aus dem Krankenhaus rauskommt, war schon ein Wunder. Und mit welcher Wertschätzung er jeden einzelnen Tag erlebt, auslebt, welche Neugier er hat, über welche Kleinigkeiten er sich freuen kann, die er noch erlebt. Das ist wirklich herzerwärmend und da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden.
Das Buch, dieses bescheuerte Herz, also sozusagen die Vorlage für den Film, kam vor 4 Jahren, glaube ich, raus und dann in die Bestsellerlisten. Und dann war auch relativ schnell klar, dass es irgendwann verfilmt werden würde. Hat dann ein paar Jahre gedauert. Wie nah waren die beiden sozusagen echten Menschen, die die Geschichte erlebt haben, in den Filmentstehungsprozess involviert?
Es ist jetzt nicht mein erster Film, der auf einer wahren Geschichte beruht und es macht mir ganz besonders großen Spaß und es ist auch meine Leidenschaft, wahre Geschichten danach zu durchforsten. Was kann ich alles ins Drehbuch, in den Film unterbringen an den wahren Begebenheiten? Ne? Und wir haben bei Sophie Scholl, haben wir zu zehnt recherchiert und die ganzen Protokolle und die ganzen Tagebücher durchgelesen, haben Zeitzeugeninterviews gemacht. Bei Heute bin ich blond hat die Sophie van der Staab, die Autorin, die damals krebskrank war mit den ganzen Perücken, hat uns während der Dreharbeiten begleitet. Und bei uns jetzt alle Wünsche, die jetzt hier in dem Film aufgeschrieben werden und von Elias mit Kraft und Energie.
Also das nochmal erklären, dieser Jugendliche hat also so eine Liste mit 25 Wünschen, die er sich sozusagen vor seinem möglicherweise bald bevorstehenden Tod noch erfüllen will, aufgeschrieben, haben wir schon drüber geredet, mal nach Berlin fahren, eine nackte Frau sehen, ein Mädchen küssen, ihr eine Rose schenken, rauchen, Party machen, was auch immer. Also typische Wünsche eines Jugendlichen, kann man sagen.
Da sind wir knallhart, ganz, ganz nah an der wahren Geschichte dran. Das Einzige, was wir geändert haben, das liegt aber mehr dann vor unserem Film, ist die Herkunft von dem Lenny. Der Lars Amend, der die Biografie geschrieben hat mit dem echten Daniel Mayer, ist natürlich Journalist. Der hat auch die Biografie von Bushido geschrieben. Und wir haben uns entschieden, dass wir die Herkunft etwas ändern und keinen Journalisten in der Hauptrolle erzählen, sondern auch aus ökonomischen Gründen für den ersten Akt, damit die Geschichte schnell und klar losgeht, haben wir ihn dann zum Sohn des Chefarztes gemacht. Aber ab dem Moment, wo die beiden aufeinandertreffen, sind wir eigentlich, also hatte ich das Gefühl, fast jede Zeile und irgendwie die größten Teile des Dialoges in der Biografie belegen und kann auch nur die Biografie extrem empfehlen, weil da stecken noch mehr schöne Geschichten drin, wenn man den Film denn gerne mag.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Dieses bescheuerte Herz ist der Film, der am Donnerstag ins Kino kommt. Man sieht Elias Mbarek, bekannt aus Fuck You Goethe, mit einer ähnlichen, sagen wir mal, Attitüde. Im Sportwagen sitzen, er kommt von der Party nach Hause, steht offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Sondern kommt eine der ersten Szenen des Films, er fährt auf das Anwesen seines reichen Vaters, durchbricht die Garage an der Hintermauer und landet im Pool. Wahnsinn. Wie macht man das?
Da geht sehr viel Gedankenschmalz rein, wenn man das im Buch liest, die paar Zeilen. Das ist dann eine Viertelseite im Drehbuch. Und,
ich wollte sagen, das steht dann im Drehbuch, das steht nicht im echten Buch, weil das ist ja sozusagen jetzt der erfundene Teil der Geschichte. Ne?
Genau, und da muss man dann natürlich logistisch mit Kamera, Ausstattung, Stuntleuten überlegen, wie kriegt man das hin? Man schaut sich wahnsinnig viele Motive an, ob das so gegeben ist. Dann weiß man, es ist ein R8, den er da im Pool versenkt. Der kostet irgendwie über 150.000 Euro. Da
haben Audi, ne? Glaube ich. Ne? Ich habe keine Ahnung. Audi, ne?
Ja, ein Audi R8. Da haben wir höchstens 2 bekommen. Also so Prototypen. Und wir haben dann einen Pool nach.
Echte Autos? Also die, wenn sie jetzt nicht im Pool versenkt worden wären, auch ganz normal noch fahren könnten?
Nein, das sind Prototypen. Also bis so ein Auto dann serienmäßig verkauft wird, haben die natürlich auch ein paar Testwegen. Und das ist dann so der vorletzte, bevor er dann in Serie geht.
Bei denen es nicht so schlimm ist, wenn er im Pool landet.
Ganz genau, der aber trotzdem verkehrssicher ist und sehr viel wert ist.
Also ich habe mit meinen Söhnen diskutiert, ob das tatsächlich jetzt irgendwie eine Animation ist oder Spielzeugauto in irgendeinem Pool landet und das irgendwie mit Tricks größer gemacht wird. Stimmt aber gar nicht.
Nee, das ist alles original gedreht. Der einzige Trick, den wir gemacht haben für einen kurzen Schnitt, ist, dass wir einen Pool nachgebaut haben mit 20 cm Tiefe, wo der Wagen dann mit Vollgas reinfährt und wir die Fontäne haben, also für diesen kurzen Schnitt, wenn die Einstellung nicht funktioniert hätte dann ist er einfach auf der anderen Seite wieder raus, hintenrum wieder auf Anfang gefahren und wieder reingefahren.
Okay, wie viele Versuche haben Sie dafür gebraucht?
Ach, das waren so 3-4 Versuche und dann war der Trick eben, dass wir dann an dem Originalmotiv der Villa haben wir den Wagen aufgehängt an dem Kran, auf 2 Meter Höhe gezogen, den Elias Mbarek reingesetzt und dann auf 3, 2, 1 Go, ihn ausgeklingt und dann kam er senkrecht aus der Luft in den Pool.
Aus welcher Höhe?
Ja, so aus 2 Metern, damit wir dann auch wieder diese diese Bugwelle haben, die dann schnittmäßig passen muss zu der Einstellung, wo er in den 20 Zentimeter tiefen Pool gefahren ist.
Ein Stuntman wollte er nicht haben oder hat er nicht bekommen oder wäre das nicht gegangen?
Nee, das wollte ich nicht, weil aus den 2 Metern senkrecht nach unten, das war übersehbar, es war ein Taucher drin, sollte er hängen bleiben. Natürlich, es war jetzt, glaube ich, in der ersten Drehwoche, da haben wir dann natürlich schon Taucher reingetan, sollte irgendwas passieren. Der Stuntfahrer ist, glaube ich, nur für diesen kurzen Einstellung in diesen 20 Zentimeter Pool gefahren. Ansonsten hat Elias da alles selber gespielt und er saß da in dem Wagen und hat gewartet, bis ich Ausklinken rufe und dann schwappte er da in den Pool und musste dann spielen. Also das war eine große Herausforderung, die aber auch allen Spaß gemacht hat. Und den Bogen nochmal zu finden, der echte Lars Amend, ne, der hat ähnlich ohne Sinn des Lebens gelebt, vor allem nach dem Erfolg der Bushido-Biografie, und der hat sich auch gehen lassen und er hat die Zeit verstreichen lassen und hat sich dann entschieden, ich gehe nach Brasilien in die Favelas, wo die größte Kriminalität ist, und schaut, ob er da das Leben wieder fühlt und da den Sinn des Lebens findet. Also der hat schon auch den Sinn des Lebens verloren gehabt und war auf der Suche, und das war dann so unser Gleichnis. Also einer, der jetzt mit dem R8 vom Vater mit 120 durch die 30er-Zone fährt, war für mich so gefühlt so was Ähnliches wie einer, der in die Favelas geht als Deutscher, wo ihm die Kugeln um die Ohren fliegen in Brasilien.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie habe ich irgendwo gelesen, gesagt, es sei wichtig, bevor Sie an ein Filmprojekt gehen, mit den Schauspielern erstmal eintrinken zu gehen. Sinngemäß, glaube ich.
Das Trinken kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber was mir ganz wichtig ist, weil ich eben auch in dem Geschäft aufgewachsen bin und weiß, wenn man mal anfängt zu drehen, wie unwägbar die Umsetzung und jeder einzelne Drehtag sich gestaltet. Ja, also wir haben mit Menschen zu tun, es gibt Tagesformen. Wie funktioniert das Drehbuch? Wie ist das Wetter? Also die Herausforderung eines jeden einzelnen Drehtags ist enorm groß. Und deswegen ist es mir ganz besonders wichtig, dass bevor man den ersten Drehtag hat, dass ich mit den ganzen Hauptdarstellern mehrere Tage am Tisch sitze, wir die Szenen durchgehen, sie lesen und uns übereinkommen, dass es so, wie es jetzt ist nach diesen Besprechungen, dass wir es dann auch so drehen. Da wird sich wieder ein bisschen verändern. Aber der größte Albtraum für mich als Regisseur ist, und den habe ich bis heute, dass wenn ich an einen Drehort komme und dann kommt ein Schauspieler und sagt, Marc, die Szene funktioniert nicht, ist doch alles scheiße, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, das ist doch nicht gut. Ja, und so nehme ich natürlich die Schauspieler mit in die Verantwortung, vor dem ersten Drehtag, bitte äußert, wenn ihr was nicht versteht, nicht gut findet, lasst uns zusammen den besten Weg und die Lösungen finden, dass es nicht dann am Drehort ist, wo 100 Leute auf uns schauen und jeder Drehtag 100.000 Euro kostet.
Lassen das denn alle Schauspieler mit sich gefallen? Ich meine, das sind ja auch sehr hochkarätige, teure Schauspieler, wie Wotan Wilke-Möhring, mit denen Sie zusammengearbeitet haben. Lassen Sie sich das alle gefallen?
Im Gegenteil, sie sind ganz begierig darauf, weil die bereiten sich ja auch vor auf die Rolle. Sie müssen sich einen anderen Charakter zu eigen machen. Sie loten diese Figur aus, die sie zum Leben erwecken sollen. Ne? Und da sind natürlich für Schauspieler die Gespräche mit dem Regisseur enorm wichtig. Wie interpretierst du denn die Rolle in dem Buch? Wie ist denn die Befindlichkeit, die Haltung in der Szene, wenn er das erfährt, wenn er das sieht? Wie ist die emotionale Reise? Jede Figur soll ja am Ende der Geschichte anders sein als am Anfang der Geschichte. Und wenn man dann zum Drehen kommt, und das ist die nächste Herausforderung als Regisseur, verlässt man die Chronologie. Ja, man dreht nicht den Film, so wie er dann gesehen wird, in der Reihenfolge. Manchmal fängst du mit dem Ende an. Du musst Motive abdrehen. Dann drehst du alles, was nur in der Wohnung ist. Ja, und da muss man genau wissen, wofür steht welche Szene in diesem Gesamtkonstrukt. Und da bin ich dann als Regisseur derjenige, der die Hauptverantwortung hat, dass wenn es dann nachher im Schneideraum wieder chronologisch zusammengesetzt wird, dass es dann einen Flow hat und einen Zusammenhang hat und die Übergänge von einer Szene zur nächsten stimmen.
Ja, also dann sehen Sie wahrscheinlich bei der Premiere dann vielleicht doch noch so kleinste Dinge, die Sie vielleicht dann doch anders gemacht hätten, die aber außer Ihnen kein Mensch sieht.
Auf gar keinen Fall, weil ich habe, solange ich Filme mache, noch nie einen Film auf einer Premiere selber gesehen. Ich schaue mir, also jetzt bei dem Film hier, 2,5 Jahre meines Lebens dran gearbeitet, Buch, Finanzierung, Besetzung, Dreh, Postproduktion, Monate Schnitt, Musik, Mischung, ja, also nach Dreh, 4 Wochen nach Drehende sehe ich mir den ersten Rohschnitt an, der ist meistens noch eine halbe Stunde zu lang, da wird dann geformt, eingekocht und ich kann Ihnen eins sagen, ab dem Moment, wo ich nichts mehr ändern kann an dem Film, schaue ich ihn mir auch nicht mehr an. Weil ich würde immer irgendwo eine Kleinigkeit finden. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass einem Filmemacher irgendwann mal der Film weggenommen wird. Weil als leidenschaftlicher Filmemacher könntest du 20 Jahre an dem Film arbeiten und immer wieder was Kleines ändern. Also ich schaue ihn mir nicht mehr an, deswegen wird das nicht vorkommen.
Vor mir sitzt ein Besessener, im positiven Sinne. Vor, ich glaube, 12 Jahren haben Sie Sophie Scholl die letzten Tage gedreht.
Ist das so lange her, um Gottes Willen?
Also habe ich mir so aufgeschrieben, 2005, ja. Aber müsste hinkommen, ne?
Ja, ja, 2004 gedreht im Juli.
Also 2005 ist es in die Kinos gekommen.
Genau, ja.
Und 2006 waren Sie in Hollywood als Oscar-Nominierter.
Ja.
Hat dann nicht ganz gereicht? War eher die Freude über eine Nominierung größer oder die Enttäuschung, dass es dann doch nicht zum großen Auftritt gereicht, also zur Prämierung, zum Oscar gereicht hat?
Also das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Wir haben, das war somit das letzte Event für Sophie Scholl. Wir hatten davor deutsche Filmpreise, europäische Filmpreise, meistens Julia, teilweise der Film, teilweise auch ich noch als Regisseur, den Silbernen Bären hat Julia Jentsch bekommen und ich. Also
die Darstellerin der Sophie Scholl.
Ja, und wir haben uns so gefreut, dass, weil die Verantwortung, eine solche berühmte, vorbildliche Geschichte der echten Sophie Scholl, der Weißen Rose, und es ist nicht nur Sophie Scholl, sondern es sind ja auch der Bruder und die gesamten Weiße Rose und die ganzen Verwandten, das auf die Leinwand zu bannen, dass man dem gerecht wird und dann diese Bestätigung erfährt mit so vielen Preisen, da waren wir so stolz drauf, dass das auch weltweit so angenommen wurde. Und eine Nominierung ist sowas Besonderes. Also ich werde es nie verstehen, wie deutsche Journalisten, und ich lese es jedes Jahr wieder, irgendwie schreiben können, oh, sie sind leer ausgegangen. Ja, also ich war ja Monate in Los Angeles. Selbst wenn ich jetzt 10 Jahre später dahin fahre und sage, du, wir waren mal nominiert, dann ziehen alle den Hut. Die würden nie verstehen, dass irgendjemand schreibt, sind leer ausgegangen. Also leer ausgegangen und eine Oscar-Nominierung. Ja, also das kriege ich nicht zusammen. Also wir waren so stolz, überhaupt da unten gewesen zu sein und den Film präsentiert haben zu dürfen. Und auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, also ich bin Sportfischer und ich ruhe eigentlich oft in mir und habe eine relativ große Geduld. Aber in der Zeremonie, in dem Oscar-Theater, ich kann Ihnen sagen, ich habe zum ersten Mal, und ich bin nicht gläubig, gebetet, dass ich nicht auf die Bühne muss, weil ich habe gesehen, wie viele Stars, die ich mein Leben lang bewundert habe, von Spielberg und wer da nicht alles saß.
Aber die stammeln dann alle, ne? Die kommen, oder? Die,
ja, also manche haben ja schon ein paar Nominierungen hinter sich, oder wie George Clooney, den ich kennengelernt habe. Das war jetzt dann auch nicht sein erster Oscar oder das erste Mal, dass er auf der Bühne stand. Manche bedanken sich dann sehr exzessiv bei Mama und anderen, und es ist aber auch sehr emotional, weil es ist einfach ein Riesending. Mhm. Aber auch für die Nominierten, ne? Und wir sind auch nicht ausgeschlossen, sondern man geht dann zusammen danach auch zu dem Governor's Ball, wo alle sind. Aber trotzdem kann ich Ihnen sagen, ich glaube, wenn wir gewonnen hätten, wäre ich vor lauter Nervosität auf dem Weg zur Bühne schon zusammengebrochen. Und ich hatte gemerkt, ich kriege keine Luft mehr. Ich habe 2-3 Stunden versucht, meinen Atem zu regulieren.
Hatten Sie sich für den trockenen Fall der Fälle Mund. Was überlegt irgendwie?
Nee, ich überlege mir nie was. Genau, wie ich jetzt hier zu Ihnen gekommen bin, wo ich sage, bitte, ich will die Fragen vorher nicht wissen. Mhm. Und es ist spontan. Und wie gesagt, also bei Sophie Scholl, wir hatten schon ein paar Preise und ich weiß schon, bei wem ich mich dann in erster Linie spannend, emotional und kurz bedanke und wer es verdient hat. Also da wäre mir schon was über die Lippen gekommen, aber ich glaube nicht, dass ich es bis zur Bühne geschafft hätte, weil ich war zu nervös.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben gerade geschaut auf den Oscar-nominierten Sophie Scholl-Film. Wir haben geschaut auf den Film Dieses bescheuerte Herz, der kommender Donnerstag in die Kinos kommt. Ja, und dann die Zukunft, was immer als nächstes Projekt für Sie kommen könnte. Wie wählen Sie es aus?
Das ist, glaube ich, wie wenn jeder normale Bürger ein Buch liest und sagt, boah, das war ein tolles Buch, das hat mich berührt. Ich konnte wie ein Page-Turner, jede Seite wollte ich weiterlesen, ich konnte es gar nicht aus der Hand legen.
Wie ist denn das Verhältnis zwischen gelesenen Büchern und denen, aus denen dann auch ein Film von Marc Rotemund wird?
Vielleicht jedes 10. oder 20. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, als Regisseur mit einem deutschen Publikum, was einen Marktanteil meistens hat von 20-25% und hauptsächlich in Komödien geht, weil eben die amerikanischen Filme synchronisiert hier laufen. Man hat es nicht leicht in Deutschland, das Kinopublikum zu gewinnen. Das muss dann schon was Besonderes sein. Und ich finde, es ist am besten, wenn es Lachen, Weinen einen Unterhaltungswert hat, es berührt. Und das sind so die Faktoren, die ich auch in dem Buch suche. Ja, kann ich lachen, kann ich weinen, berührt es mich, lerne ich was Neues, bin ich gefesselt von den Figuren, mag ich sie, ist da ein Charme drin, ist da ein Witz drin, ist es überraschend. Also es sind sehr viele Faktoren, aber als Regisseur, du musst immer 5, 6, 7, 8 Stoffe haben und sie entwickeln und vorantreiben, weil meistens erreicht nur einer die Ziellinie und daraus wird dann ein Film. Ja, also das ist ein Film in Deutschland dass der finanziert wird und bis er dann gedreht wird, das ist eine lange Reise. Und wenn du als Regisseur auf nur ein Projekt setzt, dann hast du verloren. Und weil, wenn das nicht ankommt, das war's dann.
Sie haben schon angesprochen, dass Sie sich des Öfteren nach Projekten, nach gedrehten Filmen dann erstmal arbeitslos melden und da auch große Leerläufe sind. Heißt das, jetzt, wo Sie ja zum Film nichts mehr beitragen können, außer in Interviews was über den Film zu erzählen, sind Sie schon wieder arbeitslos und in der Tiefphase jetzt angekommen oder geht es diesmal schneller?
Also ich kriege kein Geld vom Staat. Das war die ersten Jahre, als ich Regisseur fürs Fernsehen gearbeitet habe, wo ich noch auf Lohnsteuerkarte gearbeitet habe. Jetzt bin ich ja manchmal auch Mitautor und Produzent. Also es ist dann eine Schaffenspause, ohne dass ich jetzt stempeln gehe wie früher. Aber wie ich erwähnt habe, man muss immer 3, 4, 5 Sachen vorantreiben. Deswegen ist da jetzt kein totales Loch oder keine totale arbeitslose Phase, weil ich die nächsten Projekte vorantreibe. Jetzt auch schon wieder 2, 3, 1 schiebe ich seit 5 Jahren an und krieg's nicht gebacken. Das andere habe ich seit 8 Jahren. Eins ist jetzt gerade wieder auf den Tisch gekommen. Also, und die muss man alle voranschieben, weil meistens eben nur einer das Ziel erreicht. Ja? Und ansonsten, das gehört dazu. Und jetzt, was ich wirklich mache, ist in Urlaub fahren. Also nach dem letzten Drehtag, wenn dann der Cutter den ersten Rohschnitt zusammenschneidet, das dauert dann 3, 4 Wochen, bis ich dann zum ersten Mal alle Szenen hintereinander geschnitten sehe. Und das ist dann mein Urlaub. Und da fliege ich nach Thailand zu einem Freund, nach Koh Samui, der schon auf mich wartet.
Da wünsche ich dabei viel Spaß.
Ja, danke schön.
Marc Rotemund, Gast in Leute in SWR1 Rheinland-Pfalz. Zum Schluss der Sendung. Bei Leute ist immer Geschenkezeit und ich habe für Sie ausgesucht das Gegenteil.
Um Gottes Willen, ich habe kein Geschenk.
Nee, Sie brauchen noch keins, okay. Sie kriegen ja eins. Felix Schröder ist Herzspezialist und hat ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben, Was das Herz begehrt. Och. Mit sehr vielem drin, was das Herz anbetrifft, so rum.
Ja.
Sehr lesenswert und auch für einen Mann wie Sie, fast in den 50ern, möglicherweise auch eine gewisse Erhellung.
Ja, aber das liest sich schön. Da bin ich jetzt schon mal gespannt. Ja, eine Herzensangelegenheit, nicht nur für Romantiker. Da freue ich mich dann für meinen Urlaub. Vielen Dank.
Wunderbar. Ja, und ansonsten Donnerstag, dieses bescheuerte Herz. Wer also vor den Weihnachtsfeiertagen noch ein paar Tränen der Rührung verdrücken will, kann das da möglicherweise unter anderem auch erleben. Aber
ja,
nicht
und
nur.
Vor allem mit einer beschwingt aus dem Film hinausgehen, weil die Tränen sind in der Mitte und hinten ist das Gänsehaut-Feel-Good-Feeling, was einen in die Weihnachtsfeiertage treibt.
Mit anderen Worten, alles wird gut.
Genau.
Frohe Weihnachten.
Dankeschön. Ihnen auch.